Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Entscheidung der SPD, ob sie Sondierungsgespräche mit der Union zu einer neuen großen Koalition aufnimmt oder nicht. Neue Gewerkschaften bei der irischen Fluglinie Ryanair und die Verhandlungen der EU-Staaten beim Gipfel in Brüssel. Das alles sind heute Themen im Update. Zuerst geht es aber um Kindesmissbrauch in Australien. Dazu gab es heute einen offiziellen Abschlussbericht einer Ermittlungskommission. Mein Name ist Maike Rosenplanter. Hallo.
Update.
Über 5 Jahre hinweg hat diese Ermittlungskommission gearbeitet. Die Mitglieder haben mit mehr als 15.000 Betroffenen gesprochen, die von ihren Erlebnissen berichtet haben. Das Ergebnis? Über Jahrzehnte hinweg sind in Australien Zehntausende Kinder in kirchlichen und staatlichen Einrichtungen sexuell missbraucht worden. Bis zu 60.000 Menschen sind laut dem Bericht davon betroffen. Unter anderem Andrew Collins, der in einem BBC-Interview von seinem Missbrauch berichtet.
I was sexually abused by 4 perpetrators between the ages of 7 and 14.
Ich wurde im Alter von 7 bis 14 Jahren von 4 Tätern missbraucht. 2 waren Lehrer, einer war katholischer Priester, einer ein Ordensbruder.
Darüber zu reden, sei für die Betroffenen nicht immer einfach gewesen, sagte Kommissionsleiter Peter McLean.
Für viele Überlebende bedeutete das, dass sie traumatische Erfahrungen wieder durchleben mussten, die sie tief verletzt haben.
Und weiter sagte er.
Viele sprachen davon, wie ihre Unschuld gestohlen wurde, wie sie ihre Kindheit verloren, wie ihre Erziehung und ihre Karriere zerstört wurden und ihre persönlichen Beziehungen für den Rest ihres Lebens beschädigt wurden.
Schulen, Pfadfinder oder katholische Jugendgruppen, das waren laut der Ermittlungskommission vor allem die Orte, an denen der Missbrauch stattgefunden hat. Oft waren Lehrer und Geistliche die Täter. Autoritätspersonen für die Kinder, weswegen der Missbrauch noch mal schwieriger zu verarbeiten war, berichtet Andrew Collins.
Like most people that were abused, I tended to think I...
Wie die meisten Missbrauchsopfer dachte ich, ich wäre der Einzige. Die Täter haben mir eingebläut, dass ich der Sünder sei, dass ich derjenige sei, der etwas Böses tut.
I was the one who done wrong.
Und sogar seine Mutter hat ihm nicht geglaubt.
Ich habe versucht, es meiner Mutter zu erzählen, aber die sagte, das sei absoluter Unsinn. Ein Mann Gottes würde so etwas nicht tun. Also wuchs ich mit der Scham auf, dass ich etwas Böses getan habe, bis ich von den anderen Opfern hörte.
2012 wurde die Kommission von der australischen Regierung eingesetzt. Damals waren eine ganze Reihe schwerer Missbrauchsfälle bekannt geworden. Eine Erklärung für das Ausmaß des Skandals gibt es nicht. Die Kommission hat 400 Vorschläge gemacht, wie Kindesmissbrauch künftig verhindert werden kann. Der katholischen Bischofskonferenz zum Beispiel hat sie vorgeschlagen, den Vatikan um eine Lockerung des Zölibats für Priester zu bitten und die Schweigepflicht bei der Beichte zu lockern, wenn es um Kindesmissbrauch geht. Das hat die katholische Kirche Australiens schnell abgelehnt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auf Zeit Online schreibt Patrick Merz, dass er das Zölibat nicht für die Ursache des Problems hält. Die Abschaffung des Zölibats hat ja wohl kaum etwas mit Kindesmissbrauch zu tun. Missbrauch hat mit Machtmissbrauch und Gewalt zu tun und nicht mit ungelebter oder unterdrückter Sexualität. Nichts Neues im Westen sieht das ähnlich. Sexuelle Gewalt hat viel mit Macht und Erniedrigung zu tun. Dass diese Form der Gewalt besonders häufig in stark hierarchisch organisierten Institutionen und Gesellschaften vorkommt, liegt wohl eher in der Struktur als im Zölibat begründet. Auf der Facebook-Seite von Spiegel Online schreibt Florian Schwarz, dass seiner Meinung nach in der Kirche mehr falsch läuft. Klar ist die Abschaffung des Zölibats lange überfällig, aber wer glaubt, der Kindesmissbrauch hört damit auf, denkt naiv und falsch. Britta Dilcher fordert mehr. Für mich gehört das Beichtgeheimnis abgeschafft. Solche religiösen Sonderrechte sind Teil eines Schweigekartells, was Missbrauch möglich macht. Melina Timm findet, dass die Lösungsvorschläge nichts bringen werden. Wann verschwindet endlich dieser Irrglaube aus den Köpfen, dass der Verzicht auf Sex Menschen zu Kinderschändern und Vergewaltigern macht? Und Elke Fritzen findet auf Facebook generelle Worte. Es ist furchtbar für alle Betroffenen. Ich hoffe und wünsche, dass ihr Leiden ein Ende findet und sie Wiedergutmachung erhalten. Machtmissbrauch gehört für mich hinter Gitter.
Was sonst noch wichtig war?
Die SPD wird mit der Union über eine Neuauflage der Großen Koalition sprechen. Der SPD-Parteivorstand hat sich einstimmig für Sondierungsgespräche entschieden. Das sagte Parteichef Martin Schulz nach einem Spitzentreffen der SPD in Berlin.
Es geht bei den Sondierungsgesprächen darum, wie wir über Inhalte reden und was wir an sozialdemokratischer Politik für dieses Land durchsetzen können. wie die von uns als essentiell bezeichneten Punkte auch durchsetzbar sind und inwieweit Kompromissfähigkeit auf der anderen Seite vorhanden ist. Es wird kein weiter so, keine Fortsetzung dieser bisherigen großen Koalition in der Form, wie wir das kannten, geben.
Über die Aufnahme konkreter Koalitionsverhandlungen nach den Sondierungen muss ein SPD-Sonderparteitag entscheiden, der für Mitte Januar angesetzt ist. Laut Schulz ist aber auch eine Minderheitsregierung unter Führung der Union weiterhin möglich. Knapp 3 Monate nach der Bundestagswahl kann damit eine neue Sondierungsrunde beginnen, nachdem die Verhandlungen zwischen Union, FDP und Grünen gescheitert war. Die EU und Großbritannien treten in die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen ein. Das haben die EU-Staaten auf ihrem Gipfel in Brüssel beschlossen. Thema der nächsten Verhandlungsrunde wird unter anderem eine 2-jährige Übergangsphase sein, die sich die britische Regierung für die Zeit nach dem Austritt aus der EU im März 2019 wünscht. Außerdem wollen die EU und Großbritannien festlegen, wie die Handelsbeziehungen in Zukunft aussehen sollen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte vor einer Woche mit der britischen Premierministerin Theresa May erste Kompromisse zum Brexit unter Dach und Fach gebracht. Dabei ging es vor allem um die Grenze zwischen Irland und Nordirland, die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und ums Geld. Die irische Fluglinie Ryanair will Streiks in der Weihnachtszeit verhindern. Das kündigte der Chef der Airline an und erklärte, dass Ryanair in Zukunft Gewerkschaften anerkennen will. Personalchef Eddie Wilson erklärte im irischen Radio:
Wir hatten lange keine gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer, aber wir haben immer gesagt, dass wir dies überdenken, wenn eine Mehrheit unserer Beschäftigten das will. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass uns bald in einer Reihe von Ländern Pilotenstreiks drohen und wir wollen sicherstellen, dass unsere Kunden zu Weihnachten da sind, wo sie hinwollen und dass es keine Störungen im Flugbetrieb gibt.
Bislang weigerte sich die Fluglinie, mit den Piloten zu verhandeln. Jetzt wurden mehrere zu Gesprächen eingeladen, so Vorstandsmitglied Peter Bellow.
Wir hoffen, dass sie nun die Streiks für nächste Woche so bald wie möglich absagen, damit unsere Kunden ein frohes Fest haben.
Diese Woche hatten Gewerkschaften in verschiedenen Ländern zu Pilotenstreiks bei Ryanair aufgerufen, auch in Deutschland. Sie werfen der Fluglinie unter anderem unsoziale Arbeitsbedingungen vor. Es gäbe zum Beispiel keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, keine verbindlichen Dienstpläne und keine Altersvorsorge.
Was noch wichtig wird:
In Südafrika werden am Wochenende die Weichen gestellt, wie es zukünftig weitergeht. Die Regierungspartei ANC wählt auf ihrem Parteitag einen neuen Vorsitzenden. Der aktuelle Präsident Jacob Zuma steht nicht mehr zur Wahl. Ihm werden seit Jahren Korruption, Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch vorgeworfen. Um das Amt des Staatschefs bewerben sich der als wirtschaftsfreundlich geltende Vizepräsident und Zumas Ex-Frau, die frühere Chefin der Kommission der Afrikanischen Union.
Und sonst in der Welt?
Mitte November ist in Las Vegas die Miss Universe gekürt worden. Bei dem Wettbewerb haben sich die israelische und die irakische Schönheitskönigin kennengelernt und angefreundet. Die beiden machten Fotos zusammen und verbreiteten sie über Instagram. Die Bilder haben jetzt unangenehme Folgen für die Miss Irak und ihre Familie. Weil sie bedroht und angefeindet worden sind, flüchteten sie laut Medienberichten vorübergehend in die USA. Die Miss Irak erklärte, mit den Bildern habe sie nur den Wunsch nach Frieden zwischen allen Ländern ausdrücken wollen. Zu einem der Fotos hatte die 27-Jährige geschrieben: Frieden und Liebe von Miss Irak und Miss Israel. Die Bilder hatten im Irak große Empörung ausgelöst, auch weil die Schönheitskönigin auf einem davon im Bikini zu sehen war. Millionen Kinder weltweit haben keine Geburtsurkunde. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF kritisiert deswegen afrikanische Regierungen. Da werden nur 46% der Babys direkt nach ihrer Geburt registriert. So wenige wie nirgendwo sonst auf der Welt. Laut UNICEF raubt das den Kindern ihre rechtliche Identität und macht sie anfällig für Kinderarbeit und Kinderheirat. Gründe für die fehlenden Geburtsurkunden sind unter anderem veraltete Gesetze, nicht funktionierende Behörden und Konflikte. Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass sich das Problem noch weiter verschärft und bis 2030 knapp 115 Millionen Kinder unter 5 Jahren unerfasst sein werden. In Tansania werden immer mehr Ratten im Kampf gegen Tuberkulose eingesetzt. Ende des Jahres werden etwa 60 Kliniken in dem ostafrikanischen Land auf die Nager setzen. Damit hat sich die Zahl in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. Damals hatte eine belgische NGO damit angefangen, die Ratten in Tansania gegen die Lungenkrankheit einzusetzen. Konkret geht es um afrikanische Riesenhamsterratten. Die werden bis zu knapp 1 Meter groß und können, ähnlich wie Hunde, als Spürnasen trainiert werden. Eine Riesenhamsterratte braucht im Schnitt 20 Minuten, um 100 menschliche Schleimproben auf Tuberkulose zu testen. Die Treffsicherheit der Nager liegt dabei bei fast 100%. Ein Labortechniker benötigt für die gleiche Arbeit etwa die vierfache Zeit. Tuberkulose ist immer noch eine der tödlichsten Infektionskrankheiten. Allein letztes Jahr sind etwa 1,7 Millionen Menschen daran gestorben. Meist in Ländern, in denen es nur schlechte Diagnose- oder Therapiemöglichkeiten gibt.
Wissensnachrichten.
Wenn wir zum Arzt gehen, dann wollen wir, klar, Medizin haben, damit es uns besser geht. Aber vor allem auch hören, alles wird gut. Ärzte aus Brasilien und Großbritannien sagen jetzt, das muss viel mehr geschehen, also Hoffnung gegeben werden. Sabrina Loy aus den Wissensnachrichten. Aber eigentlich sollten die Ärzte doch vor allem ehrlich sein und die medizinische Versorgung im Vordergrund stehen, oder?
Ja klar, die sollten nichts schönreden, aber die Hoffnung sollte nicht unterschätzt werden, schreiben die Ärzte im British Medical Journal. Sie sehen das als Teil eines Ganzen. Sie sagen, Hoffnung ist quasi ein therapeutisches Mittel und das kann auch nachgewiesen werden, dass das hilfreich ist.
Wie genau kann sowas denn nachgewiesen werden?
Also zum Beispiel wurde vor kurzem eine Studie veröffentlicht. Dafür wurden über 230 Schüler ins MRT gesteckt, um zu gucken, welchen Effekt Hoffnung auf ihr Gehirn hat. Tatsächlich weiß man schon länger, dass Hoffnung hilft, um Angst einzudämmen, und die Forscher konnten dann zeigen, dass Hoffnung quasi eine Art Vermittler ist zwischen der Angst und dem orbitofrontalen Kortex von uns Menschen. Das ist der Teil des Gehirns, der eine Rolle dabei spielt, wenn wir Situationen emotional bewerten, uns motivieren oder Probleme lösen müssen. Und das ist eben eine der Studien, auf die sich die Forscher im British Medical Journal beziehen. Die sagen, Hoffnung hat letztlich einen ähnlichen Effekt wie Placebos.
Das heißt, für uns als Patienten, wenn wir optimistisch an eine Behandlung rangehen, dann hilft uns das.
Ja, Optimismus ist nochmal was anderes als Hoffnung. Das trennen die Forscher ganz klar voneinander ab. Sie sagen, wer optimistisch ist, der geht davon aus, dass alles gut wird, macht sich weniger Sorgen, macht aber auch nicht mehr so viel für die Genesung. Wer Hoffnung hat, der investiert dagegen Zeit und Energie, um das Ziel, auf das er hofft, auch zu erreichen.
Okay, also nicht blinder Optimismus, sondern Hoffnung muss her. Wenn das doch aber so klar ist, warum fällt es Ärzten dann so schwer, Patienten Hoffnung zu geben?
Es ist halt ein schmaler Grat zwischen Hoffnung machen und unrealistische Erwartungen schüren. Vor allem, wenn es sich nicht um irgendwie eine laufende Nase, sondern schwerwiegende Erkrankungen handelt. Das schreiben die Forscher im British Medical Journal auch. Die Ärzte müssen ihren Patienten realistisch erklären, was sie haben und welche Konsequenzen das für sie haben kann. Sie müssen auch auf Risiken hinweisen und gleichzeitig sollen sie aber auch Hoffnung machen. Das ist nicht so einfach. Aber deshalb soll das ihrer Meinung nach in der Ausbildung der Ärzte eine größere Rolle spielen. Im Moment wird zwar in der Ausbildung auf die Arzt-Patient-Beziehung eingegangen und auch wie die Kommunikation aussehen sollte, aber wie da Hoffnung vermittelt werden kann, spielt eben kaum eine Rolle.
Okay, Ärzte sollten also mehr Hoffnung schenken, dann klappt es mit dem Gesundmachen auch leichter. Dass wir gesund bleiben, da können wir in gewissem Maß aber natürlich auch was für tun, zum Beispiel abends nicht noch berufliche Mails checken oder den Laptop nicht mit in den Urlaub nehmen.
Genau, davor warnen Psychologen von der Uni Zürich jetzt nochmal. Sie sagen, wer Arbeit und Freizeit nicht klar trennt, ist schneller erschöpft und gefährdet sein Wohlbefinden. Außerdem sind Arbeitnehmer deswegen weniger produktiv und kreativ.
Wie haben die Forscher das untersucht?
Sie haben rund 1900 Angestellte aus verschiedenen Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Und dabei zeigte sich, dass die Leute, die Job und Freizeit nicht klar trennen, seltener aktiv entspannen. Also zum Beispiel, indem sie Zeit mit der Familie verbringen, Sport treiben oder anderen Hobbys nachgehen. Die Forscher empfehlen deshalb Chefs, ihre Mitarbeiter zu ermutigen, Feierabend zu machen. Außerdem sollten sie mit gutem Beispiel vorangehen und selbst auch Job und Freizeit trennen.
Kommen wir zu einem anderen fleißigen Arbeiter, nämlich dem Weltraumteleskop Kepler. Das sucht ja emsig im All nach Planeten, die um andere Sonnen kreisen. Mittlerweile hat die NASA schon tausende solcher Exoplaneten in ihrer Datenbank. Aber jetzt gab es mal wieder eine spannende Entdeckung. Welche?
Forscher haben in einem fremden Sonnensystem einen 8. Planeten gefunden. So viele Planeten kannte man bis jetzt nur von unserer eigenen Sonne. Der neu entdeckte Planet kreist um eine Sonne mit dem Namen Kepler 90. Die und 7 ihrer Planeten wurden schon 2013 entdeckt. Jetzt ist auch noch Planet Nummer 8 dazu gekommen. Er wurde Kepler-90i getauft. Der ist mehr als 2500 Lichtjahre von uns entfernt und mit rund 400 Grad auf der Oberfläche ziemlich heiß.
Danke, Sabrina.
Wetter.
So warm ist es bei uns eindeutig nicht. Am Abend und in der Nacht kommt stellenweise noch etwas Regen oder Schneeregen runter. Die Temperaturen sinken auf +3 bis -5 Grad. Die Straßen können glatt sein. Morgen ist es oft grau und es gibt Regen, Schnee und Graupelschauer bei 0 bis 5 Grad. Am Sonntag wird es nur im Norden etwas freundlicher. Da bleibt es trocken und zeitweise scheint die Sonne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.